What's Next Agencies? Der Podcast zur Zukunft der Agenturen mit Kim Alexandra Notz.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von What's Next Agencies. Heute geht es um einen Themenbereich, zu dem wir hier bisher noch viel zu wenig, um ganz ehrlich zu sein, noch gar nichts gehört haben, nämlich der Themenbereich Sportmarketing. Und natürlich auch um die Frage der Zukunft des Sportmarketings als ganz eigenen Bereich und den spannenden Entwicklungen, die es da zu beobachten gibt. Dafür konnte ich Robert Zitzmann, CEO und Partner von Jungformat Sports, gewinnen, einen ganz wunderbaren Experten, was dieses Thema angeht. Es geht um Agenturmodelle im Sportmarketing, Internationalisierung und Leadership. Ja, und jetzt genug der Vorrede, jetzt geht's auch schon los. Robert, ich freue mich total, dass du Lust hattest, mein Gast zu sein und mit mir über dieses wunderbare Thema zu sprechen. Vielleicht ein kurzes Intro zu dir, bevor wir thematisch eintauchen. Du bist seit 2015 bei Jungformat Sports und verantwortest da die 85-köpfige Agentur als CEO und Partner. Vor deiner Zeit bei Jungformat Sports warst du einige Jahre als Head of Brand Consulting bei Sport 5. Die sitzen übrigens nebenan von uns. Ich weiß nicht, saßen die da früher auch schon? Waren wir mal Nachbarn?
Nee, die sind tatsächlich öfter umgezogen. Die hatten unterschiedliche Plätze. Irgendwann waren die sogar in Hammerbrook, da habe ich damals mein erstes Praktikum gemacht. Jetzt sitzen sie unten an der Barkerstraße und ich hatte damals noch für eine Firma gearbeitet, die von dem jetzigen Sport 5 Management geführt, aber noch Ufa Sports hieß. Und damals waren wir in der großen Elbstraße. Also so mit der Firma ist man durch ganz Hamburg ganz gut gewandert, ja, tatsächlich.
Okay. Ja, und wie es sich beim Sportmarketing gehört, begeistert dich der Sport auch persönlich? Du bist Diplom-Sportökonom. Ich glaube, drunter darf man auch gar nicht im Sportmarketing einsteigen, oder?
Doch, heutzutage schon. Ja? Ich glaube, ich war noch so eines der letzten Diplom-Fossile an der Uni Bayreuth. Ich glaube, das gibt das jetzt gar nicht mehr. Das heißt ja jetzt ja Bachelor oder Master und ist auch zumindest beim Einstieg in unsere Agentur nicht mehr so entscheidend, was dann davor steht, sondern eher, was man ist.
Ja. Okay, genau, was man ist. Oder ich meine, natürlich sollte man idealerweise auch ein bisschen sportbegeistert sein. Ich glaube, das hilft bei einer so fokussierten Thematik, wie sie bei euch der Fall ist.
Absolut.
Du wolltest mal Profi-Tennisspieler werden, hast geschrieben in deinem CV, dass du erfolgreich gescheitert bist, bevor es eigentlich so richtig losgegangen ist. Hast du das tatsächlich mal probiert? Also warst du hinterher sehr ambitioniert?
Tatsächlich war ich der Meinung, also ich glaube, ich habe mir das immer mehr eingebildet, als es dann der Fall war. Ich war also irgendwann mal mit meinen Schulfreunden, mit denen ich jetzt auch noch befreundet bin, mal mit 12, 13 so eine Wette, dass wenn ich bis ich 20 bin die French Open nicht gewonnen habe, dann gebe ich jedem 100 Mark. Ich glaube damals, ich weiß gar nicht, ob es Euro oder Mark noch waren. Das war mein großer Traum immer als Kind. Ich bin auch jetzt noch total Tennis begeistert, aber als Fan. Bin aber, glaube ich, auch ganz happy, dass es nicht geklappt hat, weil ich hätte das, glaube ich, nicht mental durchgestanden, was da alles auf dem Platz abgeht. Ich finde, Tennis ist eine der Sportarten, die psychisch so brutal sind, weil man so viel Zeit hat, darüber nachzudenken, was man für Fehler gemacht hat und weil man dann am Ende auch ganz alleine auf dem Platz steht, ne? Zumindest im Einzel. Aber die Liebe zum Sport ist immer noch groß und es hat mich auch geprägt als Jugendlicher, ja, auf jeden Fall.
Und jetzt bist du zum Laufen übergegangen. Also Marathon, ist Langstrecke deine Disziplin? Oder?
Ja, wir haben bei uns in der Agentur, muss man sagen, sehr viele begeisterte, tolle Läufer und dann auch wirklich Menschen, die einen dann auch mitziehen. Und damals hatten wir so eine ganz gute Gang, auch 2016, 2015, die dann gesagt hat, komm, wir laufen alle zusammen Marathon in einer größeren Gruppe. Und das war dann auch der, glaube ich, letzte Marathon, den ich gelaufen bin. Ansonsten ist das halt ein super Ausgleich, den man ja auch sehr flexibel machen kann, auch wenn man auf Reisen ist. Und das ist dann auch so ein Kulturgut bei uns in der Agentur tatsächlich unter anderem, dass man zusammen joggen geht.
Mhm. Ja. Ja, ich glaube nicht zuletzt durch die Pandemie.
Für einen Profiläufer hat es auch nicht gereicht. Ja.
Okay,
ja,
das beruhigt mich ein bisschen. Dann kann ich mich ja jetzt auch als sporadische Joggerin outen.
Auf jeden Fall. Und das hat ja dann für alle Leistungsklassen ist man da ja dann empfänglich. Ja.
Hast du recht. Sag mal, Robert, ich fange mal mit etwas an, das hat mich beeindruckt und eben auch weiter interessiert aus unserem letzten Austausch heraus. Da hast du in dem Gespräch gesagt, als wir so drüber sprachen, was macht den Bereich auch aus, in dem du tätig bist, was macht euch aus vom Mindset? Was findest du auch bemerkenswert? Und du hast dann gesagt, ja, wir sind nicht nur eine Markenagentur, sondern wir sind eine Marktagentur. Das fand ich erstmal total interessant, denn das habe ich so tatsächlich noch nicht gehört. Und das würde mich interessieren zum Start. Was genau stellst du dir darunter vor oder was ist dein Verständnis einer Marktagentur versus, was man eben so landläufig als ja Marken-, Kreativ-, Marketingagentur verstehen würde? Was unterscheidet euch oder was ist der Hintergrund dieser Aussage?
Ich glaube, ich kann gar nicht sagen, dass es uns per se pauschal von allen unterscheidet. Aber was für uns ganz merklich ist, ist eben, dass unser Glaube ganz stark darauf beruht und auch unser System und wie wir jetzt als Agentur uns entwickelt haben, dass unsere Relevanz und Mehrwert als Agentur eben mehr ist als nur ein Gewerk anzubieten, das unsere Kunden oder Unternehmen dann im klassischen Sinne nicht in-house haben. Das wäre jetzt in beispielsweise Kreation, Strategic Planning, die Umsetzung von Projekten, die dann über Know-how oder Manpower eben outgesourced werden. Und wir haben für uns in unserer Entwicklung gemerkt, dass unsere Wettbewerbsfähigkeit, unser Wachstum, unser Erfolg als Agentur vor allem darauf basiert, dass wir eben nicht nur eine Marken-, sondern eine Marktagentur sind, wie du gerade gesagt hast, weil es eben nicht nur um die Qualität von Marketing- und Kommunikationslösungen geht, sondern vor allem auch über das Wissen, Informationen und Insights, die wir unseren Kunden voraus haben, über eine riesengroße Branche, die dann Sport ist. Sport ist ja per se dann nicht nur ein Markt für endemische Marken, wie jetzt Adidas Intersport zum Beispiel, sondern eben auch eine Kommunikationsplattform für viele Sponsoren, für Werbetreibende, die in dem Markt dann um die Gunst von Fans werben. Und darüber hinaus ist es eben für uns in unserem System mit den unterschiedlichen Kunden, die wir haben, auch so, dass wir ein brutales Netzwerk aufgebaut haben und so ein bisschen unser eigenes Ökosystem in dem Markt. Und deswegen empfinden wir so unser Verständnis von dem, was wir den Kunden anbieten, eben weit darüber hinaus, als dass wir nur eine Dienstleistung anbieten, die dann mit unserer Konkurrenz vergleichbar ist in Farbe oder Preis, sondern tatsächlich auch, dass wir versuchen, Wissensvorteile zu haben über die Kunden, über die Kultur in dem Markt oder auch über die Konkurrenz in dem Markt, weil wir uns eben spezialisiert damit beschäftigen und dann eben Spezialisierungsvorteile, wenn man so will, anbieten und tatsächlich über den Faktor Netzwerk auch unserem Geschäftsmodell noch zusätzlicher Facetten hinzuzuaddieren, dass wir eben auch nicht nur über die Zeitarbeit, die Lohnarbeit als Agentur agieren können, sondern auch eben über die Vermittlung von Partnerschaften, sei es jetzt im Bereich Sponsoring oder sogar im Bereich Media. Und das hat uns dann als Agentur eben auch geprägt und ist dann auf ganz vielen Ebenen, die wir sicherlich gleich noch vertiefen werden, so ein mehrseitiger Wertetreiber bei uns. Ja? Dass wir eben diesen Marktfokus haben, eines, wie wir finden, unglaublich spannenden Marktes, der sich auch jeden Tag verändert.
Das heißt, dieses Ökosystem, so wie du es eben auch beschrieben hast, meint das eben nicht nur der Blick auf Markenstrategie, Kampagne, Kommunikation, sondern eben auch auf das Thema Sponsoring, Kooperationen. Ihr seid dann auch so eine Art, nicht Heiratsvermittler, aber Sponsoring, Kooperationsvermittler zwischen möglicherweise auch passenden Partnern. Oder meint es eben auch diese Ausweitung eures Geschäfts. Also wenn man zum Beispiel mit einem Bein bei dem und dem Kunden mit drin ist, erschließt man sich darüber wiederum andere Felder, weil so vieles miteinander zusammenhängt?
Ja, wahrscheinlich sowohl als auch. Das Wort Ökosystem ist ja auch eines, das ich jetzt auch gar nicht mich trauen würde, so präzise zu definieren. Ich glaube, es geht zum einen tatsächlich um das gesamte Marktspektrum. Also wir unterscheiden immer zwischen Rechtenehmer und Rechtegeber. Also dann der Verein, der Verband, die Liga, eine DFL, ein Borussia Dortmund in dem Fall oder in der Deutschland jetzt auch eine NFL, ein Athlet als Plattform, derjenige, der ein Sponsoring anbietet und auf der anderen Seite oder eine Partnerschaft auch anbietet oder ein Medienrecht anbietet an AD, ZDF, Sky oder DAZN versus dann eben der anderen Player im Markt. Und das sind dann vor allem die Sponsoren oder dann jetzt auch, wenn man es D2C anguckt, der Endverbraucher, der immer integralerer Teil der Wertschöpfung wird, also der Fan, der über Merchandise oder Ticketing Einnahmen oder auch im Bereich Gaming noch ganz andere Ströme, dann an dem System partizipiert. Und dadurch, dass wir für alle Kundengruppen im Markt unterwegs sind, haben wir ein unglaublich großes Verständnis für diese Beziehungstypen. Und ein Wertschöpfungsbeispiel dann bei uns, das sich ganz stark entwickelt hat, ist gar nicht, dass wir so Partnerschaften brokern, wie das jetzt Sport5 gemacht hat, die dann auf Akquise gehen für Unternehmen und ganz, sage ich dann immer relativ spitz, auch gegenüber den Kollegen einfach mal 100 PDFs durch ihr CRM jagen und dann wird irgendeiner schon umfallen, der noch eine Werbebande kauft, sondern bei uns ist es dann eher auch ein Verständnis darüber, wie so ein Sponsoring-Vertrag aussieht. Und das hilft uns natürlich nicht nur in der Vermittlung von Portfoliostrategien, wenn wir für Sponsoren sagen, was sind denn die richtigen Assets, die es jetzt einzukaufen gilt, aus so einer Media- und Marketing-Perspektive, sondern auch, wenn wir in die Kreation gehen, haben wir natürlich über das Wissen eines Sponsoring-Vertrages auch brutale Insights, die wir mitgeben können. Das sind ja teilweise oft Basics, die dann Werbern oft nicht bekannt sind, die wenig Erfahrung haben in der Aktivierung eines Sponsorships. Denn da gibt es ja ganz viele Restriktionen, aber auch Potenziale, gerade jetzt durch die Digitalisierung. Und deswegen ist das so ein auch da wieder, gibt das eine das andere. Dadurch, dass wir so tief in der Materie sind, sind das eben ganz viele Insights, die uns in unserer Wertschöpfung als Strategie- und Kreativagentur brutal helfen und dann eben auch ermöglichen, vielleicht auch mal das ein oder andere zu tun an der Seite, was nicht klassisch Kreativ-Werbeagentur ist.
Ja. Das finde ich auch ein tolles Stichwort, Robert, denn ich finde, aus dem, was du gerade erzählst und mit was ihr euch beschäftigt, ist der Anteil an, zumindest wirkt es auf mich so, der Anteil an Beratungsleistung sehr hoch oder eben auch an, ich sag mal, strategischer Begleitung eurer Kundinnen und Kunden. Wie kann man sich das vorstellen? Also ist Jungformat Sports, habt ihr einen Fokus auf Social Media Marketing? Versteht ihr euch mittlerweile eher als Beratungsagentur? Wie kann man wie sieht euer Portfolio aus? Vielleicht auch in welcher Gewichtung oder wohin entwickelt es sich? Oder wünschst du dir, dass es sich entwickelt?
Große Frage. Ich hoffe, ich kann sie spitz genug beantworten.
Darfst sie auch länger beantworten. Wir haben ja ein bisschen Zeit. Das ist total okay.
Okay, also bei Jungformat ist es, glaube ich, erstmal jetzt, wenn ich jetzt allen den Kolleginnen und Kollegen erzähle, wir sind jetzt eine Beratungsagentur, ist erstmal so die Frage nach, okay, wo ist die kreative Exzellenz, ne? Nicht im Sinne von klassisch Kreation, aber wo ist die Kreativität in der Lösung? Deswegen ist es erstmal ein Anspruch, dass wir in dem Markt, in dem wir unterwegs sind, und es sind eigentlich zwei Märkte, wenn man genau hinguckt, dass wir versuchen, Qualitätsführer zu sein. Und wir bewegen uns in unserem Markt eigentlich immer so zwischen zwei Polen, und das merkt man auch, wenn wir sehen, mit welchen Agenturen wir im Wettbewerb oder im Pitch sind. Das sind zum einen dann jetzt auch immer mehr international große Werbeagenturen. Da begegnen uns dann auch immer öfter mal so 72 and Sunny oder Droga5, Sid Lee jetzt auch des Öfteren, die international eben ein großes Mandat bei einer WM oder bei Olympics pitchen für einen großen Sponsor. Das ist dann einfach qua Ausschreibung eigentlich ein Job für eine Kreativagentur. Und wir bewerben uns um diesen Job, weil wir glauben, dass wir einfach ein besseres Sport-Know-how haben bei Waffengleichstand, was Kreation betrifft. Und dann wäre der Job eben genauso wie jede andere Kreativagentur theoretisch machen könnte. Aber wir hätten wahrscheinlich strategisch Kompetenzvorteile, weil wir einfach im Planning, was Fan-Insights, Medien-Insights und dann wahrscheinlich auch die ganze Fan-Journey betrifft, einfach ein besseres Verständnis haben. Und zum anderen, weil wir die Plattform auch gut kennen. Wir haben jetzt seit vielen Jahren eben in der Zusammenarbeit mit FIFA, UEFA oder auch IOC immer wieder ein Verständnis bekommen, was funktioniert sogar auch auf deren digitalen Kanälen, die man sich dann mit einkauft. Und das ist dann auch die Brücke zu dem, was du gerade sagtest, Digitalagenturen. Wir merken ganz stark, dass wir dann auch eben mit zum Teil sogar Playern wie Sport5, die Vermarkter sind oder Mediaagentur, wenn man sogar fast schon will, und Ticketingagentur im Sport, Sponsoringagentur und dann aber auch Social Media, Digitalagenturen, Produktionsagenturen und sogar im Sport das Phänomen, dass so moderne Publisher und eigentlich ist irgendwann mal Blogs, die mittlerweile auch Produktionsleistungen anbieten, plus ihre Reichweite, also wie das Vice ja zum Beispiel auch macht, dass wir die auch immer öfter bemerken, die aufgrund ihrer Kultur- und Medienkompetenz eben brutal stark sind. Was uns dann auch dazu zwingt, in dem Fall zwangsläufig gar nicht über das Mehrwissen zum Thema Kulturraum Sport agieren oder argumentieren können, weil wir das dann im Zweifel gar nicht haben, sondern vielmehr über unsere Exzellenz in Strategy und Creation, dass wir dann sagen, wir sind aber stärker, wenn es um große Kampagnen geht, weil wir das ganzheitlicher verstehen, weil das unser Naturell ist. Und so haben wir den Markt auch immer so ein bisschen aufgesliced, dass wir sehen, wir müssen eigentlich beiden Parteien gegenüber stärker sein. Deswegen haben wir so das Mantra, we know better, das geht gegenüber den Advertisern, und we do better, das geht gegenüber den eher dann anderen Digitalagenturen, Social Media Agenturen im Sport. Und für uns ist es so, dass wir eigentlich groß geworden sind mit wirklich digital basierter Kommunikation, teilweise auch sehr klassischer Kommunikation. Dann haben wir sehr früh auch ein Social Media Team aufgebaut, sehr früh mit dem Adidas Social Media Etat. Das hat uns dann auch als Agentur sehr geprägt. Und es kommen natürlich jetzt immer wieder auch mal größere Kampagnenbriefings dazu, wo wir dann auch mal einen internationalen TV-Spot machen dürfen. Aber das ist nicht der Kern unserer Arbeit. Und vor allem, weil der Sportmarkt ja auch so schnelllebig ist und er so viel Schnelligkeit auch erwartet, ist das Thema Publishing und PR für uns ganz groß. Also die Möglichkeit, mit Kunden auch den Moment, den Augenblick des Sports zu erobern und in dem präsent zu sein. Mit einer Botschaft, mit einem Angebot oder mit einer Meinung. Und deswegen sind wir tatsächlich sehr, ich glaube, haben zumindest den Anspruch, sehr stark auf Social und in Realtime zu agieren. Und gelingt natürlich auch nicht immer. Wir könnten theoretisch jeden Spieltag in der Bundesliga irgendwas Großartiges machen und das gelingt bei weitem nicht jeden Spieltag. Ja.
Und hast du das Gefühl, dass dieser Beratungsaspekt, also dieses, wie könntet ihr euer Sponsoring noch effektiver aktivieren, wie müssten Sponsoring-Verträge gestaltet sein und so weiter, also dass das ein wachsendes Feld ist, in das ihr weiter oder überhaupt weiter reingehen wollt?
Ja, ich glaube daran ganz stark. Ich glaube aber, dass nicht genügend Menschen daran glauben. Ich habe immer das Gefühl, und das ist so ein bisschen Reise in die Vergangenheit, als ich bei Jungformat angefangen hatte, dann 2015, und dann bin ich so angefangen, durch die anderen Agenturen zu laufen, und das habe ich auch dann auch über die Agenturgruppe hinweg dann ja auch gemacht, teilweise, wenn es dann darum ging, mit einer Lead-Agentur mal zu sprechen, die einen Kunden betreut, der nicht bei Jungformat ist, und da hatte ich immer das Gefühl, Sponsoring ist so noch so ein bisschen, wir stellen halt vom Stadion eine Torwand auf, wir machen so Sampling, da gibt es irgendwie eine Loge und dann ist es im Zweifel halt ein Hobby vom CEO. Und ich will auch gar nicht sagen, dass es das überhaupt nicht mehr ist. Es ist mir an vielen Stellen im Sport und deswegen empfinden wir den Markt auch für uns als große Chance immer noch zu wenig unabhängige Qualitätskriterien und wirklich zu wenig KPI-basiertes Entscheiden. Und es ist sehr viel persönliche Bauch und Gefühle und Emotionen auch. Aber die Gattung Sponsoring ist aus meiner Sicht die spannendste Kommunikationsdisziplin, weil sie alles beinhaltet. Also es ist ja kein Kanal oder ist auch keine Mediengattung, sondern es ist Kulturmarketing. Man hat die unglaubliche Chance, mit unglaublich spannenden Personen zusammen zu sein, mit spannenden Kontexten, mit anderen Marken zusammenzuarbeiten. Das ist ja auch Beziehungsmarketing, wenn man so will, und eigentlich über den gesamten Funnel hinweg alles zu aktivieren, weil so ein Sponsoring-Vertrag, je nachdem auf welcher Ebene oder mit welchem Partner man ihn abschließt, alles ermöglicht, ne? Vom Ticket, vom Spieltag bis hin zu einer wirklichen auch Präsenz in klassischen Medien oder der Nutzung von Inhalten in eigenen Kampagnen. Und deswegen ist so die Entscheidung, wenn man sich als Markt für ein Sponsoring entscheidet, eher so heutzutage wirklich relevant, warum macht man das überhaupt? Und klar kann man auch ein Sponsoring aus einer reinen Media-Gattung betrachten. Wir hatten damals immer den Fall, dass unser Agenturgruppenkunde Vodafone, der dann oft gesagt hat, wir machen kein Sponsoring, aber wir buchen eigentlich die LED-Bande im Stadion, weil es die bessere Out-of-Form-Lösung ist, so, ne, die man dann günstig einkaufen kann. Das ist ja sicherlich auch ein Zugang zum Sport. Wenn man Sponsoring aber reichhaltigster Form anguckt, wie es sein könnte, dann glaube ich, ist es eben ein Spiel ohne Grenzen und aufgrund der Relevanz von Sport so unglaublich emotional. Und wenn man sich ja auch emotional die Sportkommunikation, die ganz vorne liegt, weltweit anguckt, dann begeistert das ja auch über die Zielgruppen, die originären Zielgruppen des Sports, jeden Menschen. Und es ist eben eine der größten Schnittstellen und Schnittmengen, die wir haben zwischen den Bevölkerungen dieser Erde und irgendwann Sportsvölker verbinden. Das für Marken, wenn es ums Thema Haltung, Purpose und Co. geht, einfach unfassbar relevant. Und ich glaube, eigentlich kommt man da gar nicht so richtig dran vorbei. Ja.
Du hast ja eben so fast im Best Case geteasert, ne? Oder gesagt, wenn man sich die anguckt, die es wirklich richtig gut machen und auf diese Emotionalität der Fanaktivierung brillant fokussieren. Was sind Cases, dürfen, müssen aber nicht aus dem eigenen Haus sein, wo du sagst, ja, das ist richtig gedacht, das ist modernes Sportmarketing, insight-basiert, so wie Fans eigentlich emotional auch berührt und aktiviert werden wollen. So muss es gehen, davon mehr.
Ja, ich glaube, wenn wir die Währung nehmen, also die klassische Kreativwährung, dann würden wir alle sagen, dass was jetzt Brian Kennedy und Nike gemacht haben in der letzten Dekaden, dass das unschlagbar ist. Das ist faszinierend, immer wieder neu erfunden, eine stringente Handschrift, herausragende Craft, unglaubliches Storytelling, mit ganz vielen tollen Athleten auch gearbeitet und so stark an dieser Echtheit des Sports auch agiert, weil sie natürlich dann und teilweise dann ja auch opportunistisch und eher postrational sich dann große Themen genommen haben, die sie dann auch zu Markenthemen gemacht haben. Das können sie dann auch nicht immer konsistent halten, aber die ja dann auch gezeigt haben, was ist gesellschaftlich eigentlich im Sport möglich, ne? Wenn man dann das Wort Mut bemüht. Und ansonsten gibt es auf so einer taktischen Ebene, die teilweise auch in unserer Branche zu wenig Beachtung findet, weil es so ein bisschen Bubble-Marketing ist, also dann auch im E-Sports und Gaming zum Teil, gibt es unglaublich viele schlaue Mechaniken, mit der Community zu interagieren. Und das ist teilweise im klassischen Mediensport, wie jetzt Fußball oder auch Tennis und auch den anderen traditionellen Mannschaftssportarten, weniger stark möglich, weil man hat dort ein sehr heterogenes Publikum. Aber wenn man sich zum Beispiel den, wie ich immer noch finde, einen der besten Cases der letzten 5 Jahre, Burger King in EA Sports, die haben sich ein kleines Amateurteam genommen, haben das gehijackt, haben dann auch eine Frauenmannschaft gesponsert und haben dort ihr Trikot draufgebracht. Und Das war aus meiner Sicht so der taktisch spannendste Case, weil der wirklich eine große Mediawährung geschaffen hat. Und wenn es jetzt um einen vielleicht eigenen Case geht, wo ich sagen würde, das beschreibt so ein bisschen auch bei Jungformat Sports unsere Legacy, dann ist das sicherlich immer noch der DKB-Case damals, wo wir es dann mit der DKB als Retter des Handballs geschafft haben, die Übertragungsrechte zu sichern. Und ansonsten ist die Mischung aus emotionalem Storytelling und vielleicht so auch technologiebasierten Mehrwert, den Sponsoren jetzt bringen können in dem Umfeld, ist da unglaublich viel möglich. Und es hat jetzt auch vielleicht nicht immer alles eine Kann-Währung, aber ist im Marketing trotzdem total spannend, weil ich glaube, das merke ich jetzt auch bei uns in der Agentur. Und da beißen wir uns dann auch auf die Zähne aus. Die Aufgabenstellungen sind einfach so breit und so divers. Und der Werkzeugkoffer ist auch jetzt auch durch die ganz neuen Technologien und wenn wir Web3 sprechen, dann auch tatsächlich grenzenlos. Ja.
Aber das ist eine tolle Überleitung, Robert. Als hätten wir das irgendwie geübt, haben wir nicht. Ich hätte tatsächlich dich auch fragen wollen, wie seid ihr intern aufgestellt? Also wie begegnet man mit einem 85-köpfigen Team dieser Vielfalt an, ja, nicht nur Sportarten, die ihr in diesem Ökosystem trefft, sondern eben auch Zielgruppen, auch Anfragen, ne? Sei es eben der beratungsintensivere Teil, sei es der große TVC oder eben das tagtägliche Social Media Content Creation Thema. Also wie kann man das einigermaßen effizient gestalten, was da sozusagen alles an Wissen in einem 85-köpfigen Team sitzen muss?
Boah, ja, ich glaube, bevor es um die Effizienz geht bei uns, geht es vor allem, wenn man ganz ehrlich ist, weil ich glaube, Effizienz in unserer Agentur, da können wir noch vieles besser machen, ist es die Emotionalität. Weil ich würde sagen, dass wir anstatt New Work, versuchen wir eigentlich bei uns Best Work und Better Work zu machen. Und ich glaube, der Faktor, dass wir so einen klaren Branchen- oder Markt- und Umfeldfokus haben mit Sport, ermöglicht uns eben auch Menschen zu finden und zu begeistern, die vielleicht sogar auch gar nicht aus der Werbung kommen und normalerweise gar nicht in der Agentur gehen würden, aber die das Gefühl haben, mit uns können sie den Sportmarkt begeistern und erobern, weil sie sich eben für Sport interessieren. Und deswegen haben wir in der Mitte unserer Agentur kulturell vor allem diesen Passion Point, der dann natürlich auch das Miteinander in der Agentur prägt, der dann aber auch Karrieren ermöglicht, weil Menschen über sich auch bereit sind, hinauszuwachsen, weil ihnen für eine WM oder für einen Bundesliga-Verein oder für das Thema Frauensport oder im Bereich E-Sports zu arbeiten, alles bedeutet und sie dort ihr ganzes Herzblut reinpacken können. Deswegen würde ich sagen, Emotionslevel ist bei uns maximal hoch. Das ist auch ein Erfolgsgarant für uns und tatsächlich auch ein großer Kulturwert. Und wenn es um die Aufstellung geht, wir haben dieses Jahr dann mal zu Beginn des Jahres hinterfragt, wie gehen wir eigentlich in die Zukunft und vor allem auch, weil wir letztes Jahr ein Stück gewachsen sind, wie begegnen wir diesem Wachstum? Und wenn man ehrlich ist, und das ist jetzt auch kein Gütesiegel für unsere Agentur, weil wir haben halt sehr viele Kunden, dafür aber sehr viele kleine Kunden. Also es ist bei uns, wenn man jetzt böse drauf guckt und dann auch mit Kollegen spricht, dann ist manchmal immer so die Frage, so was macht ihr hier überhaupt? Das ist viel zu kleinteilig, wo sind irgendwie die 8-7-stelligen Etats? Die gibt es dann vielleicht im Sportmarkt so gar nicht, aber wir haben es eben für uns, oder wir sind mit bemüht, das Projektgeschäft so ein bisschen zu perfektionieren und eben auch schnell zu sein. Und deswegen haben wir gesagt, dass wir die Verantwortung in der Agentur auf mehrere Schultern legen müssen, haben das eben unser Führungsthema verbreitert mit einer Geschäftsleitung und mit einem erweiterten Führungskreis. Es sind dann ein aktuell 9-köpfiges Team, was das betrifft. Also Katja, ich und dann 7 weitere Kolleginnen, die alle unterschiedliche Rollen haben. Und das Thema Geschwindigkeit und Eigenverantwortung war für uns eben ganz wichtig, weil wir natürlich auch nach außen dann gegenüber der Menge an Kunden mit Entscheidern auftreten wollen, Entscheidungswege auch verknappen wollen und die uns die Möglichkeit geben wollen, wenn man immer so schön sagt, irgendwie agil zu arbeiten. Das ist dann aber gar nicht, was interne Prozesse primär nur betrifft, sondern auch die Entscheidungsfähigkeit und Autorität gegenüber der Kunden. Und dann ist es zum einen aber auch, weil wir 6 verschiedene Units haben, auch der Versuch, alle Kompetenzteams in der Agentur auch repräsentiert zu wissen. Ein Stück weit dann eben, wenn man so will, auch dann unsere Form von Diversity, die eher auch inhaltlich dann auch interpretiert ist. Und dann haben wir am Ende jetzt auch versucht, weil wir eine sehr junge Agentur sind, eben auch den jungen Leuten, die für die Position und die Positionierung der Agentur über die letzten Jahre mitverantwortlich sind, auch den Raum zu geben, die schönste und beste Zeit ihrer Karriere bei uns auch mit zu verbringen und dann eben auch junge Leute in Verantwortung zu nehmen, um eben auch zu zeigen, dass bei uns die Zugehörigkeit zur Agentur länger anhält als im Durchschnitt, was auch natürlich nicht immer die Wahrheit ist. Aber eben auch der Entwicklung der Agentur in den nächsten Jahren und auch nach einem guten letzten Jahr dann noch mehr Raum zu geben. Deswegen, ja, wir sind sehr breit aufgestellt, mit einem breiten Team. Das wird sich sicherlich auch immer wieder verändern. Ich glaube, Veränderung ist so, dass irgendwie die DNA von Agenturen per se. Und bei uns ist sie eben auf Fuß die Verantwortung oder Schulter die Verantwortung auf vielen Menschen. Und das macht auch ganz viel Spaß und ist auch nicht unanstrengend und muss sich auch immer wieder neu finden, weil wir natürlich jetzt nicht alles in Gremien zu Tode diskutieren, aber weil wir schon auch für in großen Entscheidungen, welchen Pitch machen wir, welchen machen wir nicht, natürlich dann auch unterschiedliche Meinungen haben. Ne? Aber das gehört dann auch dazu und es macht extrem viel Spaß.
Absolut, das glaube ich dir. Und ich erinnere mich dran, als ich die Meldung, ich glaube im März war das, gelesen habe, Jungformat Sports kündigt ein neunköpfiges Management-Team an, in der Tat auch sehr divers, was mich gefreut hat. Habe ich mich gefragt, wie habt ihr das gemacht? Wie seid ihr das angegangen? Wie habt ihr das vorbereitet? Wie habt ihr dann auch das Team entsprechend abgeholt? Vorher war das ja sehr stark eben auch auf Katja und dich fokussiert. Also wie ist der Weg dahin euch geglückt?
Wir hatten ja dann auch mit Holger, unserem ehemaligen Partner, schöne Grüße, der hat uns dann ja verlassen auch zum Jahresbeginn, hat ein neues Kapitel für sich aufgeschlagen und dann hatten wir eigentlich schon die existente Leitungsrunde, also einen Kreis an Abteilungsleitern, die auch schon an der Führung der Agentur mit beteiligt waren, in den letzten Jahren einfach konsequenterweise in die nächste Stufe und in die nächste Ebene gehoben, die dann auch einfach für ihre überragende Leistung nicht nur belohnt wurden, sondern auch mit noch mehr Verantwortung ausgestattet wurden. Wir haben dann die Ressorts einfach ein bisschen neu aufgeteilt und haben die Agentur nicht nur in Kunden gegliedert, sondern tatsächlich einfach auch in Funktionen auf der Management-Ebene. Und was wir dann gemacht haben, um eben diesem Credo nach Spezialisierung sogar noch innerhalb der Agentur Sports noch gerechter zu werden, ist, wir haben in der Kreation und in der Strategie und in der Beratung versucht, so Focal Points zu schaffen, nämlich die eigentlich drei größten Kundensegmente mal in Verticals aufzubereiten. Das ist zum einen das Thema Fußball, national, international. Das ist aktuell unser größter Geschäftsbereich. Da haben wir aber auch gemerkt, Mensch, wenn wir so viel Wissen über den World Cup haben, über die Euro haben, die Champions League haben, Fußballfan haben, grenzenübergreifend und uns mit der Bundesliga und dem DFB gut auskennen, dann müssen wir dieses Wissen bündeln und müssen Kreativen und Strategen auch die Möglichkeit geben zu sagen, mit ihrer maximalen Leidenschaft für das Thema, aber auch mit ihrem ansteigenden Wissen in dem und Netzwerk in dem Themenbereich, dass sie noch besser und noch schneller Fußballkunden betreuen und beraten können. Und natürlich nicht nur singulär auf einer Kundengruppe zu arbeiten, aber eben dann da Spezialisierung stattfinden zu lassen. E-Sports und Gaming ist unser zweitgrößtes Vertical. Das ist extrem stark gewachsen. Das haben wir damals ja auch gemeinsam mit Toren entwickelt. Das wird heute von Karl Kuhn geführt, der Bereich. Und das ist eben auch ein Feld, in dem wir merken, dass von der Beratung bis in die Kreation dort eben auch Menschen arbeiten sollten, die selber Lust haben, Zeit auf Twitch zu verbringen, die sich damit beschäftigen, was sind eigentlich die kulturellen und linguistischen Codes in diesem Genre. Und darüber auch einfach die Hebelwirkung zu haben, um für einen Kunden wirklich mehrwertig zu sein, weil wir eben nicht einfach nur eine Werbeagentur sein wollen, die zwischendurch mal eine Gaming-Kampagne macht, sondern da würden wir auch wirklich gerne wissen, worüber wir sprechen und worüber wir auch dann kommunizieren. Und der dritte Bereich, das ist noch der wahrscheinlich unschärfste, aber vielleicht der spannendste, ist für uns das Thema New Sports und Lifestyle, weil wir ja auch sehen, dass Sportmarketing oft gleichgesetzt wird mit Mediensport. Also in eurem Fall, wenn ihr im BVB-Kontext auch arbeitet und dann mit Marken auch zusammen, dann geht es eben um die mediale Präsenz und Sichtbarkeit, die der Sport hat und die Bedeutung, die der Sport hat. Aber das Phänomen des Sports eigentlich auf einer persönlichen Ebene, ne, jetzt im Bereich Amateursport zum einen, aber auch Individualsport, Sport auch als Gesundheit, Sport als Lifestyle-Element, Sport vielleicht auch als Teil, als Schnittstelle zur Entertainment- und Musikindustrie, Sport als Celebrity-Umfeld. Und in dem Fall, dort haben wir auch Adidas unter anderem als Kunden, aber eben auch im Bereich Biking und Mobility, wo wir merken, also Sports und Mobility, dass da unglaublich viel geht. Das haben wir für uns noch gar nicht ausreichend erobert. Und deswegen haben wir da auch einen Raum geschaffen jetzt für Kreative und für Strategen und auch für Berater zu sagen, Mensch, wie in so einer Business Unit, was können wir denn eigentlich tun, um in dem Bereich zu wachsen? Und das heißt nicht, dass das jetzt drei isolierte Silos sind, ganz im Gegenteil. Die Durchmischung ist noch sehr groß und vielleicht sogar zu groß, aber dass wir die Möglichkeit für uns erschaffen wollen, sehr fokussiert auch eine proaktive Neugeschäftsstrategie zu haben, weil das ist eben auch so ein Punkt, an dem ich, wenn ich mir auch andere Agenturen anschaue, und das ist jetzt auch gar nicht zu böse gemeint, aber ich habe oft das Gefühl, wir warten dann immer so auf unser Glück, dass mit so einer Ausschreibung eines siebenstelligen Etats dann irgendwie mal bei der NB-Annahmestelle reinflattert. Und das wäre mir persönlich und das wäre für uns als Sports auch gar nicht möglich. Und das finde ich auch ehrlich gesagt ziemlich uninspiriert. Und deswegen ist es für uns eben ganz wichtig, eine proaktive Marktbearbeitung zu haben. Und deswegen müssen wir aber auch sehen, in welchen Marktumfeldern steckt eigentlich Potenzial. Und gerade der ganze Bereich jetzt Fitness, Wearables, Sports, Tech, da haben wir noch gar keinen richtigen Stance als Agentur, da fangen wir gerade erst an, ist aber unglaublich spannend und dafür wollen wir dann auch als Arbeitgebermarke attraktiv sein und das auch nach und nach ins Schaufenster stellen, sodass vielleicht auch begeisterte Leute, die mal bei Peloton vielleicht gearbeitet haben, sagen so, oh wow, ich hätte total Lust, in dem Umfeld auf Agenturseite eine Entwicklung voranzutreiben. So. Und so sind wir dann eben auch als Arbeitgebermarke, glaube ich, eine ganz spannende Plattform. Und das ist dann auch vielleicht so ein bisschen die Formel des Systems nach innen und außen.
Ja, ich finde das interessant, dass du auch nochmal diesen dritten Bereich angesprochen hast, dem ihr euch da annähert. Weil in der Tat, man nimmt es ja bisher Sportmarketing so wahr, Verein XY oder DFB oder wer auch immer ruft an und sagt, wir brauchen. Und in dem Fall nähert ihr ja euch eigentlich Themen und Marken aus dem gar nicht originären Hardcore-Sportmarketing-Umfeld, sondern eben tatsächlich, wenn ich es richtig verstanden habe, wenn du Peloton und so weiter erwähnst, ja eher aus einem lifestyleigen Marken- oder auch Fitness-Markenbereich, um da eben auch das Wissen zu kombinieren, zu sagen, hey, am Ende geht's um Sport. Sport wird aber auch immer weniger, geht's um Profisport, sondern eben um Sport auch als Ausdruck von Lifestyle, kulturelles Mindset und so weiter. Da müsste dann ja eigentlich viel Potenzial liegen, was ja bisher dann eher so eben auch von Kreativagenturen, also breiter aufgestellten Kreativagenturen bedient wird, oder?
Ja, ich kann das leider auch noch gar nicht abschließend beantworten, weil wir da auch noch wirklich mittendrin sind, den Markt noch besser oder die Märkte besser zu verstehen. Das ist ein sehr, sehr fragmentiertes Umfeld, weil es gibt ja auch, allein wenn man den Fitnessmarkt nimmt, ein sehr klassisches Set an von McFit angefangen, ne, über Fitnessketten bis hin zu, dass es immer mehr kleine Communities und Subkulturen gibt. Dann das Thema CrossFit zum Beispiel, unser ECD Alex, der ist Crossfitter und hat da sich selber eine eigene Community auch aufgebaut. Und wenn man sieht, welche Marken dann vielleicht auch mit einer sehr geringen Skalierung dann, aber einer hohen Wertigkeit dann dort auftreten, sind die vielleicht auch gar nicht groß geworden über klassisches Campaigning und Branding, sondern über Community-Marketing, über wirklich ein starkes Produkt, über eine direkte Kommunikation mit dem Endverbraucher und mit den Menschen selbst. Das heißt auch, dass wir uns die Instrumente, mit denen wir arbeiten, dann ja auch hinterfragen müssen, aber auch sicherlich sehen müssen, wo stecken eigentlich spannende Briefings. Ne? Und wir haben jetzt zum Beispiel ein Mandat mit einem US-kalifornischen Functional-Food-Anbieter, Clif Bar & Company. Die sind so ein bisschen das Patagonia der Food-Branche in den USA, gibt es in jeder Mall. Und die sind jetzt gerade von Mondelez gekauft worden vor einer Woche. Und die sind jetzt als Energieriegel, wenn man so will, dann genau eben auf der Suche nach dem Zugang zu solchen Communities. Und dann sind wir für so jemanden auch wieder sehr interessant, weil dann haben wir da zum Teil einen Creative-Job, aber auch dann eben einen Media- und einen Distribution-Job. Wenn man aber noch endemischer reingeht in den Markt, ist das unglaublich herausfordernd, jetzt auch erstmal Marken zu identifizieren, die dann auch unsere Hilfe wollen, brauchen, sich leisten können. Und da müssen wir auch sehen, wie viel können wir als Agentur auch ins Invest gehen. Weil wenn am Ende hinten raus das Projekt so klein ist, dann wird es auch schwer. Wir wollen uns ja auch nicht als Influencer-Agentur dann in dem Bereich positionieren, merken aber auch, dass das Verständnis dafür ein ganz, ganz großer Hebel ist. Und ich glaube, man muss einfach auch sehen, wie sich dieses Element Sport als Gesundheits- und als soziale Währung da auch entwickelt, weil es eben für jetzt auch gerade die Gen Z, die dann für große Marken und Kunden wie bei uns dann auch Adidas so wichtig ist, ist es für uns total spannend, einfach ganz viele Infos jetzt auch zu sammeln und diese Märkte im Markt besser kennenzulernen. Und wo dann die Budgets liegen, wenn sie es denn überhaupt gibt auf Werbeagenturseite, müssen wir nochmal sehen, oder ob die Euros nicht direkt in die Plattform wandern. Da sind wir dann vielleicht ja qua Agentur-DNA und Herkunft jetzt auch nicht für jedes Projekt die richtigen.
Du hast eben aber, oder jetzt auch zuletzt, ein paar Mal hast du Projekt gesagt. Und ich glaube, das ist auch so das, was ich abgespeichert hatte im Kontext Sportmarketing. Ne? Also ich meine, ihr wart ja noch nie, also man spricht immer von der guten alten Retainer-Welt. Im Grunde wart ihr da eigentlich nie, zumindest wenn ich es so richtig überblickt habe, sondern eigentlich prägt ja euer Geschäft schon immer ein sehr starker Fokus auf Projektgeschäft, auf eben, ich sag mal, Budgets, innerhalb derer man schon gute, kreative, spannende Sachen machen kann, die jetzt aber auch nicht heißen, okay, für diesen Etat stellen wir ein 30-köpfiges Team für Kunde XY zusammen. Das heißt, ihr seid eigentlich auch von der Kultur her im positiven Sinne getrieben, zu sagen, was könnte das nächste Projekt sein, wie können wir das vielleicht weiterentwickeln, wo können wir Connections finden. Das wird wahrscheinlich auch bedeuten, dass ihr gar nicht so klassisch pitcht, wie man sich das sonst vorstellt, weil ihr ja nicht um ein Lead-Etat von x Millionen pitcht mit entsprechendem Pitch-Aufwand dahinter. Also wie würdest du eure New Business Culture beschreiben, um diesen Herausforderungen auch gerecht zu werden?
Ja, also unsere New Business Culture ist zum einen, finde ich sie, ja, wie auch gerade schon gesagt, das klingt jetzt dann sehr selbstverständlich, zum einen großartig, zum anderen ist sie aber auch komplett wahnsinnig, weil wir haben im Sportmarkt, also wir hatten letztes Jahr mal, ich weiß vielleicht was sogar Anfang diesen Jahres, kam bei uns bei unserem New Business Head of dem Felix, kam wieder eine Anfrage rein und irgendwie von einem internationalen Sportverband, und die haben dann tatsächlich 3 Agenturen angefragt für 50.000 Euro All-In, zu pitchen, Konzeption, Produktion, Umsetzung, Projektmanagement. Und ich habe mir gedacht, so, okay, Leute, jetzt mal, wir reden über in einer wirklich relevanten Sportart, einer Europameisterschaft. Es kann doch überhaupt nicht wahr sein, dass ihr, also wenn das jetzt Bestandsagenturen sind, die alle auf Retainer laufen, die müssen sich irgendwie über einen One-Pager ein Zusatzprojekt verdienen. Sogar dann wird es ja eigentlich schwierig, das zu rechtfertigen. Aber das, was ich damit sagen will, ist, dass der Sportmarkt selber, und das ist uns immer noch nicht abschließend gelungen, seitdem wir in dem Markt arbeiten, noch unglaublich viel Professionalisierung braucht, was es eigentlich auch heißt, Agenturen einzukaufen. Also tatsächlich relevante Budgets zu bekommen, das wäre ja auch im Sinne der Rechteinhaber dann vor allem, also der Vereine, der Verbände, die sagen, oh, ich baue mir eine Agenturbeziehung auf, ich bin in der Lage, da auch wirklich für gutes Geld gute Leute zu bekommen, ich sehe auch den Mehrwert. Und das ist tatsächlich, glaube ich, dann der limitierende Faktor oft, dass wir merken, unabhängig von so Briefing-Schwächen wie fehlender irgendwie Präzision in der Problemstellung oder dem Faktor Zeit, dass vor allem eigentlich das Budget, für das dann manchmal gepitcht wird, nicht so richtig viel Raum ist. Der andere Weg, den wir oft gegangen sind, der uns sehr erfolgreich gemacht hat, ist, dass wir eigentlich mit Kunden so über Pilotprojekte eine Beziehung entwickelt haben. Teilweise, weil wir so mit einer Präse reingehen, View from the Stands heißt das dann, und dann gehen wir rein, und so haben wir dann tatsächlich auch die Zusammenarbeit mit Hyundai begonnen vor vielen Jahren dann. Im ersten Schritt, weil wir gesagt haben, hey Leute, schaut mal, wir finden euer WM-Engagement, da geht viel mehr. Guckt euch mal an, wie ihr euer Sponsoring aktiviert, und dann wurde darüber dann ein Beratungsmandat und dann irgendwann auch die Möglichkeit, jetzt ihre Kampagne umzusetzen für die kommende WM. Und das ist oft so ein erster Schritt, der ist dann natürlich irgendwann auch mal gedeckelt und funktioniert auch nicht immer, gibt uns aber dann auch die Möglichkeit, dann teilweise abseits von einem großen Pitch oder einem Einkaufsprozess an den Start zu kommen. Und dann gibt es natürlich eben auch größere Pitches, wo wir dann eben, wie auch schon vorhin angesprochen, die unterschiedlichsten Wettbewerber haben. Aber die Sensibilisierung dafür, dass es gut ist für den Fußball, also wenn wir mal beim Fußballverein bleiben, weil der immer noch so eine hohe emotionale Bedeutung hat, und dann werden ja jeden Tag in den Leitmedien auch Gehälter korportiert, die dann die Topspieler alle einkassieren. Und dann hatten wir auch immer früher das Saying, wenn jetzt irgendwie ein Spieler nochmal eingewechselt wird in der 90. Minute, dann kostet das im Zweifel mehr als der gesamte Agenturetat, als Auflaufprämie für die gesamte Agentur, die sich um die Marke kümmert. Und der Sportmarkt hat, und das ist auch so ein bisschen unser Kampf mit dem Markt, einen sehr, sehr starken Hang zur Skalierung und Technologisierung, was wir jetzt per se auch überhaupt nicht ablehnen. Das ist schon den Aspekt Technologie schon gar nicht. Aber es geht eben sehr schnell um Masse und um vielen Fans wie so ein Amazon-Supermarkt zu begegnen. Anstatt mit sehr viel Qualität und Liebe zum Detail die Marke auch zu stärken und zu schärfen. Weil dadurch, dass so ein Fußballverein jede Woche in der Sportschau zu sehen ist und dann vielleicht eher darüber bewertet wird, was für Spieler eingekauft werden und wie viele Tore am Wochenende geschossen wurden, ist das Gefühl für, ne, Best Case St. Pauli, wie ich immer noch finde, ist dann einfach unterrepräsentiert. Und deswegen müssen wir auch Gattungsmarketing für unsere Gattung, Kreativ- und Markenarbeit auch, müssen wir immer noch machen und immer noch dafür kämpfen.
Du hast eben gesagt, es geht sehr stark um Skalierung und Technologisierung der Sportmarken. In einem unserer Vorgespräche hattest du auch erwähnt, der Sportmarkt wäre gern wie Amazon. Magst du das den ZuhörerInnen nochmal erklären, was du, das fand ich auch total, total interessant, auch der Gedanke, der dahinter steckt, also sozusagen auch diese Plattform-Denke. Was meinst du damit?
Die Wertschöpfung des Sports, also jetzt mal wieder bei diesen großen, nehmen wir, können auch mal irgendwie so eine Champions League nehmen als größten Clubwettbewerb im Fußball, die ist ja groß geworden, weil auf einmal lief das im Fernsehen und die Fernsehanstalten haben ganz viel Geld bezahlt und dann die Sponsoren, dann wiederum der UEFA und dann den Fernsehanstalten noch für die Werbung, und der Verein hat das dann in zweiter, dritter Instanz bekommen. Der Verein hält natürlich aber die direkte Beziehung zum Fan, den eine Dauerkarte verkauft, einen Schal, ein Trikot. Und dann ist es das auch. Aber eigentlich ist dieser direkte Draht auf einer digitalen Kommunikationsebene zum Fan, zum Endverbraucher ja das größte Gut und die Zukunft des Sports. Und das verursacht ganz viel Schnappatmung in der Industrie, weil alle dann das Gefühl haben, sie müssten jetzt selber gerade im Vergleich mit so einer Customer-Centric-Philosophie, wie sie dann Amazon hat oder die anderen großen Tech-Plattformen und Anbieter, versuchen, die gesamte Wertschöpfung des Sports auf ihrem eigenen Kanal abzubilden. Also vielleicht sogar bis hin zur Highlight-Verwertung von Spielen und das gar nicht mehr rauszugeben, sondern maximal viel Zeit des Konsumenten auf den eigenen Kanälen zu haben. Das ist ja auch total richtig. Nur ist es dann eben in der Spannbreite immer so, dass wir dann sagen, ich werde ja nicht Fan von Eintracht Frankfurt, weil der Online-Shop optimiert ist. Oder ich einen wirklich tollen Warenkorb habe und nachher kriege ich analog wie bei Zalando irgendwie sofort, ne, noch eine E-Mail und ich habe irgendwie meinen Retouren-Service und Co., sondern weil der Verein emotional eine unglaubliche Bedeutung für mich hat. Und deswegen ist der USP von Sport ja diese emotionale Identität und eigentlich die Kultur zwischen Konsument und der Marke. Und wir glauben eigentlich, dass der Sport viel mehr Selbstbewusstsein aus seiner Emotionalität schöpfen muss, nämlich nicht nur im Battle for the Fan, sondern vielmehr der Grund, warum ja Amazon zum Beispiel eine große BVB-Doku auf die Plattform legt, ist ja, um eigentlich die Mengen an BVB-Fans ein Prime-Abo zu verkaufen. Also Sport ist so ein starker Kommunikationsinhalt. Und die Liebe zu Storytelling und die Liebe zur Markenentwicklung, die ist einfach unterrepräsentiert, die ist in anderen Märkten wie in den USA schon wesentlich weiter vorangeschritten. Vielleicht sogar da auch die Technologisierung, aber das ist so ein bisschen immer der sehr flache und ein bisschen vielleicht abstrakte Abgleich, dass der Sport versucht, sich zu sehr zu so einem Tech-Giganten zu entwickeln, versus eigentlich zu sagen, es ist so die schönste Geschichte, die Menschen berührt und begeistert und dann im nächsten Schritt kommt die Kommerzialisierung von ganz alleine. Mhm.
Du hast gerade da einen schönen Link geschaffen, auch zum Thema, was können wir von anderen Regionen und auch Sportmärkten lernen, eben auch dem amerikanischen. Ja. Was wäre dein Eindruck vielleicht auch so mit Blick, ich meine, an was denkt man, wenn man an amerikanische Sportmarken oder Marketingaktivitäten denkt? Spontan fällt mir ein Entertainment und Pop Culture, oder sind die einfach tatsächlich sehr viel weiter als wir wollen so viel richtig machen. Ich glaube, das ist auch so urdeutsch. Was sind so Dinge, wo du sagst, mit dem Blick dahin in den nächsten Jahren, was können wir aus diesem amerikanischen Sportkulturgut auch mitnehmen für den deutschen Markt?
Ja, also du, genau wie du es richtig sagst, ich glaube, die Frage, eine große Frage, die jetzt ja auch so Institutionen wie die Deutsche Bundesliga beschäftigt oder dann ja auch das Wachstum der NFL in Deutschland, Entertainment, Entertainmentisierung, Pop Culture, das ist, glaube ich, ein ganz großes Thema. Also wenn man sich anguckt, wie funktioniert der Super Bowl versus DFB-Pokalfinale? Also ist so die Frage, was ist vermittelbar? Es sind unterschiedliche Kulturräume, aber trotzdem unglaublich spannend. Also bei uns darf es Helene Fischer nicht geben. Also das war jetzt auch nicht mein Lieblingsmoment während des DFB-Pokals, aber wir können es kaum erwarten, bis die Halftime-Show läuft mit den größten Acts überhaupt beim Super Bowl. Das ist da auch einfach eine andere Markenprägung dann. Da hat dann auch Sport eine andere Kultur oder Tradition. Und zum anderen finde ich ganz spannend in den USA noch einen wesentlichen Faktor, dass sind zwei Dinge. Einmal die Verankerung von Sport innerhalb der Gesellschaft, nämlich schon im Bereich Education. Also man ist in der Highschool und ich war mit 16 auch ein Jahr in Cleveland in der Highschool. Und das Einzige, was dort halt, oder nicht das Einzige, aber ein großes Thema ist dort sofort Sport rund um die Uhr. Und man fühlt sich ja eigentlich schon dort, wie also von der Highschool bis zum College, als ob man Sport professionell betreibt, weil das gesamte System sich eigentlich dem Profisystem ähnelt, ne? Vom Ablauf der Spielregeln und allem drum und dran. Und deswegen ist ja auch dann von dem die Größe, die College-Sport in den USA hat, finde ich so faszinierend, weil das zeigt eigentlich, wie viel überregionale Kraft starke Communities entfalten können. Und dieses im Basketball zum Beispiel March Madness, das ist ein so starkes Medienprodukt geworden. Und da reden wir halt über College-Sport und dann tatsächlich aber auch über dann vielleicht auch finanzierte Ausbildung, den Weg in den Profibereich. Das finde ich spannend für uns, weil wir schon auch die Frage stellen müssen, wie viele Nachwuchstalente haben wir in allen Sportarten, auch in den olympischen Sportarten? Wie kriegen wir Sport in Deutschland noch mehr ins Bildungssystem verankert? Ich glaube, da haben wir auch noch nicht die letzte Antwort gefunden. Und das andere sind natürlich auch die Frage der ökonomischen Regulierung. Also das System in den USA scheint ja immer so kommerzgetrieben. Es ist an einer gewissen Stelle dann aber auch kommerzbefreit, weil es Salary Caps gibt und weil es auch dann keinen grenzenlosen Access gibt für Investoren aus anderen Regionen der Welt, die dann vielleicht sagen, ist halt mein Spielball, mir jetzt einen Premier League Club zu kaufen und dann für zig Milliarden pro Jahr per Dekade Spieler einzukaufen. Und die Gehälter kennen keine Grenzen. Demgegenüber gibt es halt ein anderes System in den USA. Ich würde auch nicht sagen, dass wir davon irgendwie alles adaptieren müssen. Aber die Auseinandersetzung damit finde ich persönlich sehr spannend. Das ist dann auch eher ein volkswirtschaftlicher Aspekt. Und deswegen ist der amerikanische Sport per se anders, weil auch die USA anders ist. Ich glaube, dadurch, dass jetzt auch durch so eine Weltmeisterschaft 2026 die Märkte sich einander annähern und dann auch kulturell vermischen, ist das eigentlich sehr, sehr spannend, welche Themen dann auch die Überhand behalten. Ja, und natürlich am Ende regiert auch ist auch Geld, was die Sportwelt regiert. Ich hoffe aber, dass wir uns von den Amerikanern weiterhin mit einer großen Bereitschaft versuchen, ein bisschen was abzugucken. Und wenn es nicht zuletzt ist, dass unsere Ligen und Verbände, Vereine so großartige Dokus auf die Reihe bekommen oder auch TV-Sender, wie das mit The Last Dance der Fall war, weil das ist auch ein Level, von dem wir mit dem, was ich bisher von deutschen Sportrechtehaltern gesehen habe, noch Lichtjahre entfernt sind, leider. Ja.
Also weiter große Offenheit für diese Themen zu haben, finde ich total wichtig. Aber vielleicht auch nochmal zum Abschluss unserer gemeinsamen Folge einen Blick nach vorne, der auch sehr viel mit dem Thema Internationalisierung oder internationales Sportumfeld zu tun hat. Wie sehr spielt es auch für euch eine Rolle, nicht nur, ich sag mal, international vom Sportmarketing zu lernen und das auf deutsche Kunden, auf deutsche Marken zu übertragen, sondern selber auch in diesen internationalen Bereich vorzustoßen. Also zu sagen, hey, warum sollten nicht auch Kunden in Amerika wissen, dass es Jungformat Sports gibt und wir gehen da einfach mal rüber. Wie viel amerikanische Sportmarken haben auf euch gewartet?
Das ist eine sehr gute Frage. Vielleicht bisher noch keine, weil sie noch gar nicht ausreichend genug wissen, dass es uns gibt. Aber für uns ist so neben dem Aspekt, so der Eingangsthese, dass wir eine Marktagentur sind und versuchen wirklich so die Wertschöpfung oder auch die Prägung des Gesamtmarktes auch im Blick zu behalten und uns davon auch treiben zu lassen oder davon uns auch leiten zu lassen, wollen wir auch eine Abenteueragentur sein. Also auch kulturell, mal vom Kern ausgehend, uns jetzt mit den amerikanischen Sportmarken zu beschäftigen, ist eine unglaublich spannende Reise. Wir haben letztes Jahr dann mal eine Umfrage gemacht intern, What's your sport? Und mal die Mitarbeiter mal zu Wort kommen lassen, so für welche Kunden würden sie gerne arbeiten, welche Sportart interessieren sie, um auch mal so ein Grid zu haben mit, was haben wir eigentlich auch für Themen-Nerds, die wir gar nicht auf dem Schirm hatten. Also gibt es jemanden, der interessiert sich vielleicht für Baseball oder und auch so Dinge, die jetzt gar nicht bei uns auf der Speisekarte aktuell sind. Und wir merken einfach, dass der amerikanische Sport jetzt in dem Fall spezifisch eine ganz große Nachfrage bei uns hat, also auch in der Generation an Mitarbeitern, die bei uns arbeiten. Deswegen, wir haben seit vielen Jahren haben wir uns unerfolgreich bisher bemüht, mit der NBA zusammenzuarbeiten. Das hat bisher noch nicht geklappt, weil wir da dann auch als Agentur noch nicht den richtigen Hebel gefunden haben. Aber wir sind da auf einer unglaublich spannenden Reise, haben jetzt auch in den USA so die ersten Kunden, für die wir dann international außerhalb der USA arbeiten. Und das ist für unsere Mitarbeiter einfach, glaube ich, auch eine spannende Lernkurve und etwas, was wir ihnen durch die native Internationalität des Sportmarktes dann auch bieten können. Also wir haben keine geografischen Grenzen, alleine schon, weil der World Cup eines der Zentren auch unserer Agentur ist, wird der nächste World Cup in USA, Mexiko und Kanada uns auch zwangsläufig in diese Region führen. Und das wollen wir auch zum Anlass nehmen, um dort Fuß zu fassen, um dort noch tiefer einzusteigen, weil am Ende dann auch alle Personen, die bei uns arbeiten, davon profitieren. Und am Ende internationales Arbeiten hat auch einen Mehrwert für unsere nationalen Kunden, weil wir in das Fortschrittswissen aus einem Markt wie USA natürlich auch mitbringen können. Ne? Als Inspiration für vielleicht einen nationalen Sportverband, der sich primär mit den deutschen Landesgrenzen auseinandersetzt. Also wir freuen uns auf alles, was da kommt. Und wenn wir irgendwann wieder sprechen, kann ich dir vielleicht auch sagen, wie viele Marken dann auf uns gewartet haben. Aber es fängt gut an und es macht vor allem unfassbar viel Spaß und es ist halt ein brutales Abenteuer.
Toll, das hört sich gut an. Ich wünsche euch ganz viel Erfolg auf dem Weg. Das heißt, wir können irgendwann erwarten, dass es auch einen internationalen Sportsstandort gibt.
Absolut.
Möglicherweise.
Ja, absolut. Darauf arbeiten wir hin. International arbeiten wir schon in verschiedenen Ländern für Marken aus verschiedenen Ländern und haben ja auch über das, Gott sei Dank und glücklicherweise, über das Ökosystem Jung von Matt dann in die Brücke jetzt zu unseren Kollegen nach China oder auch ganz stark zu unseren Kollegen nach Zürich. Ja, auch die Möglichkeit und auch nach Wien zur Donau, dass wir dann im europäischen Raum und dann auch im asiatischen Raum und vor allem jetzt auch mit Hangang und Seoul für Hyundai da schon Brücken haben, internationale Brücken, wo auch Mitarbeiter von uns die Möglichkeit haben, temporär zu arbeiten oder zu hospitieren oder wir auch vor Ort dann schon Mitarbeiter aufbauen. Aber bis es dann soweit ist, dass wir in den USA feste Füße haben, müssen wir noch ein bisschen strampeln. Ja.
Alles klar. Ich wünsche euch ganz viel Erfolg beim Strampeln, Robert.
Vielen Dank
für den guten Austausch.
Danke, es hat sehr viel Spaß gemacht. Alles Gute dir. Bis dann.